Schönen guten Abend. Unser heutiges Thema ist ein sehr viel diskutiertes Thema, oft kategorisch abgelehnt, dass es überhaupt ein Weiterleben nach dem Tod gibt. Das Thema ist der Wert unseres Erdenlebens als Vorbereitung auf unser Leben danach. Das heißt, die Bedeutung unseres Lebens hier, unseres Lebensabschnittes hier auf dieser Welt für das Leben in der nächsten Welt. Ich möchte mal mit der Frage beginnen, was ist die ewige oder die geistige Welt, also die nächste Welt, die Welt, in die wir eines Tages eingehen werden. Eines ist sicher, eines Tages werden wir diese Welt hier verlassen. Es ist noch keiner übrig geblieben. Ich weiß nicht, ob Sie diese kurze Geschichte kennen von einem Pfarrer, der einmal gepredigt haben soll, alle müssen einmal sterben, vielleicht auch ich. Und manchmal denken wir so. Ja, wir wissen alle, dass noch niemand übrig geblieben ist. Wir können es vielleicht in die 90 schaffen, in die 95, in die 100 oder vielleicht sogar noch ein bisschen drüber. Aber eines Tages ist es soweit. Was ist diese ewige oder geistige Welt? Das ist erstens einmal die Welt, in die wir ganz natürlich nach unserem Ableben auf Erden hier eingehen, um dort weiterzuleben. Das ist auch die Welt, in der alle vor uns verstorbenen Menschen weiterleben. Das heißt, wenn wir in diese Welt gehen, ist es möglich, alle Menschen, die irgendwann einmal auf dieser Welt hier, auf der physischen Welt gelebt haben, zu treffen. Ist das vorstellbar?
Ja.
Schon. Und es ist die Welt der Engel natürlich und auch der geistigen Umgebung. Hat schon jemand Bücher, sowas wie da hinten, oder andere Bücher über die geistige Welt gelesen einmal?
Ja.
Schon? Welches?
Ich gehe hinüber in die geistige Welt.
Sie gehen hinüber in die geistige Welt. Sind Sie ein Medium oder sind Sie ein... Aha, Sie praktizieren das?
Ja.
Aha, sehr schön.
Ja, mein Bekannter, der ist schon nicht da, der kommt da noch, der hat gesagt, komm zu dem Vortrag, das ist was für dich.
Aha, sehr schön, ja. Das ist schon der zweite Teil in der Serie.
Ja.
Können Sie mit Leuten sprechen? Können Sie... Vermitteln?
Ja?
Aha, sehr schön. So, hier nur ein ganz kleiner Überblick, der andeuten soll, das Verhältnis der einzelnen Lebensabschnitte zueinander. Wir wissen, dass es von unserer Zeugung bis zu unserer Geburt so circa um die 9 Monate sind. Und dann leben wir hier auf dieser Welt, ich habe da hergeschrieben, plus minus 90 Jahre. Bei manchen ist es ganz kurz, bei anderen ist es ein bisschen länger. Aber wir alle wissen, dass alles, was auf dieser Welt hier ist, in irgendeiner Form ein Ablaufdatum hat. Es ist natürlich müßig zu fragen, wie lange dauert die Ewigkeit, weil es dort sicherlich ganz andere Zeitbegriffe gibt wie hier. Aber eines ist sicher, es zahlt sich hier viel mehr aus, dass man sich einrichtet, als dass man sich hier einrichtet. Denn das hier ist ein Durchgangsposten. Es gibt diesen alten Hymnus, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, der heißt, wir sind nur Gast auf Erden. Kennt das jemand? Ich weiß gar nicht mehr, ob es katholisch ist, aber es ist also ein alter Hymnus. Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Und so ist es auch tatsächlich. Manche Leute scheinen sich hier einzurichten, als würden sie ewig hier leben. Und unser Thema heute ist der Wert unseres Erdenlebens als Vorbereitung auf das ewige Leben. Und man kann das natürlich verschieden sehen. Diesen Zeitraum können wir hernehmen. Das ist 9 Monate. Wir alle wissen, zwischen der Empfängnis und der Geburt entwickelt sich das Kind im Mutterleib. Am Ende steht die Geburt. Was bedeutet die Geburt? Aus der Sicht der Schwangerschaft bedeutet die Geburt das Ende, oder? Die Schwangerschaft ist aus. Das Kind trennt sich von der Mutter. Das ganz Typische ist dann das Abnabeln bei der Geburt. Ich konnte bei der Geburt meiner Tochter dabei sein und habe das selbst dort gemacht. Das ist Abschneiden der Nabelschnur. Das ist ganz typisch. Aus der Sicht der werdenden Eltern und aus der Sicht der Verwandtschaft, was ist da die Geburt? Ist da die Geburt das Ende? Das ist die Geburt der Anfang. Oder? Kommt nur darauf an, aus welcher Sicht man das Ganze sieht. Wie ist es jetzt mit dem physischen Tod? Aus der Sicht des physischen Lebens ist der Tod das Ende. Aber aus der Sicht der Ewigkeit, aus der Sicht unserer Vorfahren, die schon alle unsere Eltern, die vielleicht schon in der geistigen Welt sind, unsere Großeltern und so weiter, ist das dort die Geburt in die ewige Welt. Das ist für uns ein bisschen schwer vorstellbar, weil wir eben alles aus dieser Sicht hier betrachten. Das ist so einfach. Ja. Aber in Wirklichkeit ist das hier der Übergang, dieser physische Tod ist eigentlich die Geburt in die ewige Welt. Jetzt einer der Begründungen von Materialisten ist, na, es ist ja noch niemand zurückgekommen. Wie können wir wissen, ob es eine nächste Welt gibt? Ja? Wie kann ein Embryo wissen, ob es eine nächste Welt gibt? Es gibt im Leben Dinge, die sind unwiederholbar. Das Geborenwerden ist unwiederholbar, oder?
Aber das ist ein Einbahn.
Ist ein Einbahn, genau. Ganz genau.
Das ganze Leben.
Bitte?
Ist eine Einbahn,
ja. Was ist, wenn wir hier feststellen, hier, nachdem wir geboren worden sind, wenn wir hier feststellen, irgendeiner unserer Organe, das Ohr oder die Augen oder die Hand oder irgendwas ist nicht gut entwickelt. Der Entwicklungszeitraum wäre eigentlich die Schwangerschaft. Kann ich da jetzt sagen, ja, jetzt geht's wieder zurück in den Mutterleib und holen wir da die Entwicklung nach und dann kommen wir wieder raus, geht das? Das geht nicht. Und wenn wir das Leben hier auf dieser Erde sozusagen aus der Sicht der Schwangerschaft bedenken, dann können wir natürlich einmal, wenn dieser Lebensatem durchgeschnitten ist, können wir nicht wieder zurück. Wir wissen, die Schwangerschaft ist die Vorbereitung auf das nächste Leben. Braucht ein Embryo während der Schwangerschaft eine Nase? Wofür braucht es die Nase? Zum Atmen, aber danach. Nach der Schwangerschaft. Braucht ein Embryo im Mutterleib Augen? Das ist sowieso finster, was soll das? Aber wir brauchen die Augen, und das ist entscheidend, wir brauchen die Augen nach der Geburt, oder? Wir brauchen die Nase, wir brauchen den Mund, wir brauchen die Lungen, und das Allerwichtigste nach der Geburt ist der erste Schrei. Weil da weiß man, dass das alles durchgeputzt ist und dass jetzt nicht mehr die Nabelschnur alles versorgt, sondern dass diese Person selbstständig leben muss. Nicht in der Umgebung des Wassers, des Fruchtwassers, so wie in der Schwangerschaft, sondern in der Umgebung der Luft. Und genauso gilt es hier, während unserer Erdenlebensschwangerschaft sozusagen, gewisse Fähigkeiten und gewisse Aspekte auszubilden, die wir in unserem nächsten Leben brauchen. Und wenn wir die ausgebildet haben, dann sind wir im nächsten Leben frei. Wenn wir die nicht ausgebildet haben, dann sind wir in der einen oder anderen Form eben eingeschränkt oder behindert oder was immer. Können wir dann zurück? Das geht genauso wenig wie hier zurück. Das ist soweit verständlich. Ist leicht erklärbar, ja? Viele Leute sagen, okay, ich kümmere mich, solange ich hier bin, um das, was hier ist, und um das Leben danach kümmere ich mich dann, wenn es soweit ist. Dann kann es aber sein, dass ich genau meine Organe und meine Fähigkeiten nicht ausgebildet habe, die ich dort brauche. Wenn ich nur für die Umgebung hier lebe und für mein Leben hier lebe. So viel zur Einleitung. Jetzt geht es ins Thema hinein. Welche Änderung bewirkt die Geburt ins ewige Leben? Man kann den Tod als Ende sehen, man kann es aber auch als Anfang sehen. Und da beschäftigen wir uns jetzt mit zwei Fragen. Die erste Frage ist, was lassen wir zurück? Und die zweite Frage ist dann, was nehmen wir mit? Das sind immer die einfachen Fragen, die am schwierigsten zu beantworten sind. Wir beschäftigen uns jetzt einmal mit dem Punkt A, was lassen wir zurück? Was lassen wir zurück? Bitte? Verletzte Seelen lassen wir auch oft zurück. Was ist das Offensichtlichste? Wir lassen unseren Körper zurück. Ja? Also unseren Körper und alles, was wir mit ihm machen können. Mit dem Zeitpunkt, wo die Seele, wo der Geist aus dem Körper weicht, was passiert da? Es beginnt sofort der Verfall. Es gibt verschiedene Gründe, warum man stirbt. Einer stirbt, weil irgendein Organ krank ist, der andere durch einen Unfall oder was immer. Aber mit dem Zeitpunkt des Todes beginnt der körperliche Zerfall. Und zwar auch, da zerfallen auch alle gesunden Organe. Und jetzt jemand einen Herzinfarkt stirbt, da kann er ruhig alles, über die Kniescheiben alles in Ordnung. Ja? Die Muskulatur war vielleicht alles in Ordnung. Aber mit dem Zeitpunkt des Todes ist dieser Schnitt und der Körper wird wieder zur Erde. Im Grab hören wir das, aus Staub bist du geworden und zu Staub wirst du wieder zurückkehren. Was können wir mit unserem Körper noch machen? Das heißt, was lassen wir zurück? Dadurch, dass wir unseren Körper zurücklassen. Ich kann meine Frau zum Beispiel nicht mehr umarmen, oder? Ich kann meine Kinder nicht mehr umarmen. Was noch? Die Angehörigen, das ist, bleiben wir mal nur ganz beim Körper. Wir können nicht mehr reden mit den physischen Menschen. Aber der merkt nichts davon. Ja, klar. Ja, ja. Deswegen, das meine ich damit. Ja? So, ich kann alle die Dinge, die ich mit meinem Körper machen kann, kann ich dann nicht mehr machen. Wir merken oft erst, was wir in unserem Körper haben, wenn irgendwo was nicht funktioniert. Und bei den Augen irgendwas nicht funktioniert, dann merkt man erst, ich bin Brillenträger. Ich muss alle Tage meine Brillen putzen. Eigentlich eine fürchterliche Sache. Und oft ist sie verschmiert. Beim Schwitzen, bei der Arbeit oder was immer. Das normale Auge hat eine Augenputzautomatik eingebaut. Der Lidschlussreflex, der zieht immer ein Ding drauf. Der fährt da drüber wie ein Scheibenwischer. Zum Beispiel. Und oft merkt man, dass ich Kniescheiben habe oder dass irgendwo das Kreuz wehtut oder was immer. Diese Dinge merke ich meistens erst, oder werden mir viel bewusster, wenn ich sie nicht mehr habe. Wir lassen mal unseren Körper zurück. Wir lassen auch die Beziehungen zurück, die unser Körper haben kann, zu all den irdischen Dingen, die wir haben. Haus, Wohnung, die Arbeit, nehmen wir die Arbeit mit? Nehmen wir nicht mit, nehmen wir den Beruf mit? In dem Sinn nicht. Ja? Manche sind schon vorher in der Pension. Manche sterben noch, während sie arbeiten. Aber diese Dinge können wir nicht mitnehmen. Die Firma können wir nicht mitnehmen. Haus und Wohnung können wir nicht mitnehmen. Müssen wir da lassen, oder? Das ist verständlich. Aber, noch ein interessanter Punkt, wir lassen alle durch Geld und Intellekt erworbenen Positionen zurück. Alle Ämter und Würden, die wir im Beruf, Politik, in den Vereinen, der Kirche, im Sport und so weiter erworben haben. Manches Mal werden da vom Polster dann die ganzen Orden und Abzeichen mitgetragen, die diese Person gehabt hat. Es bleibt nicht nur der Orden zurück, es bleibt auch die Position sozusagen zurück, diese gesellschaftliche Position. Braucht es dort Bürgermeister von Wien? In manchen Gemeinden sind schon verschiedenste Bürgermeister gewesen, schwarze und rote und grüne. Stellt euch vor, die würden in der geistigen Welt alle eine Gemeinde führen. Das braucht es nicht. Alle Ämter und diese Dinge, die brauchen wir nicht. Braucht es dort Päpste? Braucht es nicht. Kennt jemand das Eintrittsritual in die Kapuzinergruft? Bei den, wer klopfe dann? Genau. Das letzte Mal, was ich weiß, ist das praktiziert worden beim Tod von der Kaiserin Zita. Da geht der ganze Zug hin und das Tor ist verschlossen und dann klopft jemand an. Und drinnen steht ein Kapuziner, ein ganz normaler Mönch, nicht der Erzbischof. Kapuziner. Und fragt, wer begehrt Einlass? Und er sagt, der Kaiserin sowieso, der Kaiser sowieso. Und was kommt dann von drinnen, die Antwort?
Kenne ich nicht.
Und dann wieder, poch, poch, poch. Wer begehrt Einlass, ist die Stimme von drinnen. Da kommen die ganzen Würden und alle Ämter, die er gehabt hat und was ich was alles. Von drinnen kommt die Antwort, kenne ich nicht. Und dann noch einmal, und dann heißt es nur mehr ganz schlicht und einfach ein armer Sünder. Und dann geht die Tür auf. Und das zeigt ziemlich deutlich, wie wir in die geistige Welt eingehen. Es macht keinen Sinn, dass man sich auf irgendwelche Würden beruft oder auf irgendwelche Ämter oder auf irgendwelche Dinge beruft. Das mag wichtig sein für diese Welt. Ja, mag wichtig sein, damit Vereine funktionieren können, auch damit Kirchen funktionieren können und so weiter. Aber das ist nicht etwas, was meine Persönlichkeit jetzt prägt. Das ist etwas Aufgesetztes, Angenommenes, das für diese irdische Welt Bedeutung hatte, aber mit dem Zeitpunkt der Geburt in die ewige Welt bedeutungslos wird. Das, was ich davon gelernt habe, für mich als Person, als Persönlichkeit, an andere zu denken, sich um andere zu kümmern. Oft ist es so, dass solche Positionen viel mit dem zu tun haben. Ich bin Chorleiter und ich weiß, was das bedeutet, einfach so ein paar Leute in einem Chor zusammenzuhalten irgendwie. Und wir lassen natürlich auch geliebte Menschen zurück, Liebesbindungen, die sehr stark sein können. Da gibt es ein altes deutsches Märchen, das ist nur 3/4 Seiten. Das heißt das Tränenkrüglein. Kennt das jemand? Brigitte, kennst du? Ja. Da ist ein junges Mädchen gestorben. Und die Mutter, das war natürlich für die Mutter etwas sehr, sehr Schwieriges. Man sagt, es gibt nichts Schwierigeres, als wenn Eltern ihre Kinder begraben müssen. Dass Kinder ihre Eltern begraben, ist etwas Natürliches. Ist schwer genug, aber ist natürlich. Aber wenn Eltern ihre Kinder begraben müssen, ist was Schwieriges. Und das Märchen geht dann, diese Mutter hat immer geweint und geweint und geweint. Und eines Tages erscheint ihr dieses Mädchen, die Tochter. Und sagt, du musst aufhören zu weinen. Du musst mich gehen lassen. Wenn ich, als ich da herübergekommen bin, habe ich einen Krug bekommen. Und der sammelt alle deine Tränen auf. Aber der Krug ist voll. Und wir müssen dafür sorgen, dass er nicht übergeht. Dass das nicht zu viel ist. Wenn dieser Schmerz so groß ist, und wenn man sich in diesen Schmerz zu sehr vertieft, dann kann der Verstorbene nicht weitergehen. Dann ist eine enorm starke Bindung hier an eine Person. Diese Liebesbindung, die soll das bezeigen. Und dieses Trennen, ich weiß, dieser Abschiedsschmerz oder die Trauer, das ist eine wichtige Arbeit. Trauerarbeit braucht Zeit. Ja? Auch dieser Abschiedsvorgang, wenn jemand stirbt, ist das zwar momentan ein Schock, aber es gibt eine gewisse Periode, circa 40 Tage, eine gewisse Periode sozusagen der Verabschiedung, obwohl der Körper nicht mehr da ist. Und erst dann ist man wirklich voll in der geistigen Welt. Das ist eine Übergangsperiode. Und das ist auch für die Hinterbliebenen der Zeitraum der Verabschiedung. Der Zeitraum der Trauer, der Zeitraum, wo Dinge sich dann legen können. Wir kamen nackt zur Welt und werden unseres Körpers entkleidet, in eine neue Welt geboren, in der alles offen da liegt. Ich habe das nur dahergeschrieben, weil es viele Kräfte gibt in dieser Welt für Datenschutz und so weiter. Das hat sicher seine Begründung. Sobald man dort ist, ist der Datenschutz mehr oder weniger aufgehoben. Ja? Und das ist noch ein Punkt, auf den komme ich später noch kurz zu sprechen. Der Tod ist sozusagen wie eine Apfelernte. Sobald der Apfel vom Baum getrennt ist, ist der Apfel vom Baum getrennt. Ganz einfach. Da braucht es keine komplizierten Antworten, keine Düfteleien, gar nichts. Er kann vom Baum nichts mehr bekommen. Er kann ein bisschen nachreifen, wenn man in die Sonne legt, aber er ist mit der Wurzel und mit dem Stamm nicht mehr verbunden. So, nächste Frage ist, was nehmen wir mit? Haben wir da noch was zum Mitnehmen? Bleibt da noch was?
Ein bisschen Wissen über das Leben.
Hilft ein bisschen, ja. Dieser rote Balken ist das, was wir zurücklassen. Aber wir nehmen natürlich auch etwas mit ins ewige Leben. Da möchte ich jetzt ein bisschen genauer erklären, was da gemeint ist. Wir nehmen einmal mit die im gesamten Erdenleben erworbenen Früchte unseres Geistes. Sowohl die guten als auch die schlechten. Was damit gemeint ist, werde ich später dann noch erklären. Und dann nehmen wir noch mit unseren geistigen Körper. Mit dem geistigen Körper können viele Leute nichts anfangen. Das ist in der Serie der nächste Vortrag, wo geistiger Körper, physischer Körper und diese Dinge genau erklärt werden. Aber unser geistiger Körper für jetzt einmal ist sozusagen unsere geistige Erscheinungsform mit unseren geistigen Sinnen. Die Leute in der geistigen Welt, wer diese Bücher liest zum Beispiel, die kennen sich, die haben eine ganz konkrete Körperform dort. Ja. Unsere Person ist dort nicht irgendetwas Verflüchtigtes, sondern etwas ganz individuell Konkretes. Wie überhaupt die geistige Welt eine sehr konkrete Welt ist. Und die geistigen Sinne, die entsprechen sozusagen unseren physischen Sinnen hier, die brauchen wir. Wir brauchen die physischen Sinne hier, oder? Wenn wir keine Ohren hätten und keine Nase hätten und keinen Mund hätten und keine Augen hätten, dann wäre alles schwarz, wir könnten nicht atmen, wir würden nichts hören, wir könnten uns nicht bewegen, wir wären lebensunfähig. Spätestens, wenn wir nicht atmen können, wenn da alles zu ist. So, diese Sinne brauchen wir hier und genauso brauchen wir natürlich in der nächsten Welt dann die geistigen Sinne. Dort kann man genauso riechen, dort kann man genauso sehen. Die vielen Farben und die Formen und die Landschaften und alles. Ja? Und wir nehmen noch mit die Geisteshaltung zum Zeitpunkt des Todes. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und um diese drei Punkte geht es hier jetzt. Was sind diese erworbenen Früchte des Geistes? Was unser Geist ist, unser geistiges Selbst ist, das später dann weiterlebt, da gibt es verschiedenste Definitionen. Die sind auch von Religion zu Religion verschieden und im Materialismus heißt es gar, da wird es finster und dann ist aus, sowas gibt es überhaupt nicht. Aber das Zentrum unseres Wesens, das ist unser Herz. Nicht das physische Herz, sondern das geistige Herz. Das Herz ist das, was nach Liebe strebt. Das Herz ist der Impuls, der nach Liebe strebt. Die Welt, die liegt offen da. Sobald ich eine Sache wirklich zu lieben beginne, was passiert? Mit meiner Liebe belebe ich dann dieses Gegenüber. Es soll Leute geben, die haben sich in die Mathematik verliebt. Für die sind Zahlen und Formeln und das sind Substanzen. Das ist nicht irgendwas Abstraktes wie für uns einen, ja? Sondern das sind wirkliche Substanzen, das ist was Echtes. Das ist was Fantastisches. Der kann sich Stunden, viele, viele Stunden mit dem beschäftigen. In die Physik, in die Botanik, in die Tierliebe, was immer. Und wir merken, es ist nicht das Objekt, das mich wirklich begeistert, sondern es ist mein Input. Wenn ich etwas lieben kann, wenn ich die Musik lieben kann, dann wird es Musik sein, was ich mache. Und eine Technik. Ich glaube, Sie wissen, was ich da damit meine. Liebe, das ist der Impuls, das Gegenüber zu beleben. Ja, genau. Und je mehr ich verschiedene Dinge in dieser physischen Welt geliebt habe, desto mehr Erlebnisse habe ich mit diesen Dingen. Wenn ich Dinge nicht lieben kann, dann habe ich auch kein Erlebnis damit. Ich weiß gar nicht, was das ist. Viele wissen, ich arbeite im Botanischen Garten. Das ist ein Areal von 8 Hektar. Das ist, geht vom Südbahnhof bis runter zum Rennweg. Ja, das sind 700 Meter. Und ich bin unten beim Ausgang sozusagen gestanden. Und auf einmal kommt da jemand von oben herunter und kommt direkt auf mich zu. Und fragt mich, wo gibt's denn da was zum Sehen? Ich habe mir gedacht, ich höre nicht richtig. Ja, der ist durch den ganzen Garten durchgegangen und hat eigentlich nichts gesehen.
Er hat es gesucht und es hat er nicht gefunden. Er hat nichts gesehen.
Er hat nichts gesucht und hat mit nichts gefunden. Ja.
Er hat etwas Bestimmtes gesucht.
Hat er nicht.
Und das hat so ein bisschen mehr.
Ja, ja. Aber dann, wenn er was Bestimmtes gesucht hätte, würde ich annehmen, dass er mich gefragt hätte, wo ist die Seerosen? Oder wo ist dieses Bestimmte? Aber der sagt, wo gibt's da was zum Sehen? Das ist ein typisches Beispiel. Wir laufen oft an Dingen vorbei. Wir laufen oft an Sachen, die am Wegrand sind sozusagen, vorbei und merken es gar nicht. Das fällt uns nicht auf. Erst meine Hinwendung, auch die bewusste Hinwendung, die macht es dann für mich interessant, bewirkt, dass ich einmal stoppe und bewirkt, dass ich mich dann interessiere. Und wenn wirklich dieser Impuls da ist, dann ist das etwas ganz Tolles. Aber unser geistiges Wesen, das wir mitnehmen, besteht ja nicht nur aus unserem Herzen. Das besteht auch natürlich aus Gefühl, Verstand und Willen, jetzt in den groben Kategorien sozusagen. Das Gefühl, das nach Schönheit strebt. Wenn jemand in diesem Leben hier viele schöne Dinge erlebt hat, die er als schön empfunden hat jetzt, dann nimmt er diese Empfindungen, diese Erfahrungen, nimmt er mit. Natürlich auch das Gegenteil. Auch bei der Liebe ist das hier, wir werden das später noch in einem Beispiel haben. Pervertierte Formen der Liebe, so wie Rache, Hass, Neid, Eifersucht und so weiter, nehmen wir die auch mit, die Erlebnisse? Selbstverständlich. Manche Leute haben so das Gefühl, wenn man in die geistige Welt aufsteigt, das ist sowas, da verdampft dann alles. Und oben ist dann so ein Filter und es gehen nur gewisse Dinge dort mit hin. So ist es nicht. Diese Dinge, auch Enttäuschungen, gehen natürlich mit. Enttäuschungen, schöne Erlebnisse und so weiter, haben mit dem Gefühl zu tun. Auch natürlich der Verstand, der nach Wahrheit strebt, der nimmt die Früchte des Verstandes mit. Sowohl die guten als auch die schlechten. Das bedeutet, alle Denkmuster, haben wir Denkmuster? Eine ganze Menge. Ja, die sind sehr stark geprägt oft. Wenn man sich damit beschäftigt, merkt man erst, wie stark uns diese Denkmuster beeinflussen. Und dieselbe Information kann bei 5 verschiedenen Leuten vorkommen, anders gefiltert werden und anders ankommen. Das sind die Denkmuster. Es gibt Berichte aus der geistigen Welt, da gibt es Leute, die haben Stalin getroffen, haben Mussolini getroffen und so weiter. Und in diesen materialistischen Denkmustern gibt es ein Leben nach dem Tod nicht. Schon ein paar Mal getroffen, ja? Da gibt es das nicht. So, der war vollkommen überzeugt, wenn er hier stirbt, ist aus. Was ist aber dort? Der ist trotzdem dort. Findet sich überhaupt nicht zurecht, weil das hat in seine Denkmuster überhaupt nicht hineingepasst. Der nimmt die alten Denkmuster mit. Der wird dort noch genauso beschützt, der fürchtet sich dort genauso vor einem Anschlag, wie er das mitgenommen hat, diese Gefühle. Ist das verständlich? Deswegen ist es hier wichtig, die richtigen Denkmuster sich anzueignen. Und die ganze Erziehung, auch in der Universität und so weiter, die hängt natürlich viel mit so Denkmustern zusammen. Dann nehmen wir natürlich auch die Früchte des Willens mit. Dinge, die wir durchgesetzt haben, die wir durch Ausdauer, durch Fleiß erlebt haben, Erfolgserlebnisse. Aber natürlich auch Rückschläge und Misserfolgserlebnisse. Auch das wird durch die Erfahrung in geistige Substanz umgewandelt, die wir mitnehmen. Das ist eine ganze Menge, was wir da mitnehmen, oder? Und das prägt meine Freiheit, meinen Zustand, meine Beweglichkeit, meine Gesundheit in der nächsten Welt. Jetzt als Kontrastfolie, es gibt wirklich Leute, die haben viele Enttäuschungen erlebt. Sehr, sehr viele Enttäuschungen, wo die Enttäuschungen weit überwiegen. Ja? Oder die mit schlechten Denkmustern oder mit Misserfolgserlebnissen. Das ist in der geistigen Welt wie eine Art Behinderung, wenn man dort ankommt. Das alles muss dann in irgendeiner Form wieder aufgearbeitet werden. Das heißt, wir nehmen alle diese Aspekte mit, die wir aus Liebe, mit Hilfe unseres Körpers, während unseres Erdenlebens geschaffen haben und die unser geistiges Selbst geprägt haben. Und Erlebnisse prägen mich. Denkmuster prägen mich. Ja? Diese Dinge prägen mich. Was ist jetzt das Verhältnis zwischen den Früchten des Herzens, des Gefühls, des Verstandes und des Willens? Das Herz ist der Sitz der Liebe und der Motivation und bestimmt die Richtung unserer Sehnsucht, oder? Das ist ganz stark da. Wenn irgendetwas im Herzen da ist, im Motiv da ist, dann lenkt diese Sehnsucht den Verstand, das Gefühl und den Willen. Wenn ein starkes Motiv da ist, wir heiraten jetzt und jetzt möchte ich ein Haus bauen. Dieses Motiv lenkt meinen Verstand. Ich muss alle diese Dinge machen, muss Pläne schauen, muss einen Hausplatz sehen, muss die ganze Logistik, alles, muss schauen, dass Baumaterialien da sind und so weiter. Richtig? Und das Gefühl soll schauen, das Haus, wir wollen ja in einem schönen Haus leben, oder? Nicht in irgendeiner irgendwie schnell zusammenzimmerten irgendwas mit einem Dach, Hauptsache es regnet nicht einer. Und natürlich der Wille ist notwendig, damit man das durchzieht. Es gibt so Häuser, da ist das Fundament da, der Keller ist gebaut und dann steht es einmal. Irgendwie. Das geht sich dann nicht aus. Das heißt, die Sehnsucht lenkt dann Verstand, Gefühl und Wille und gibt denen die Richtung vor. Der Verstand sucht das Wahre, das Gefühl sucht nach dem Schönen und der Wille sucht nach dem Guten oder nach dem Richtigen. Und wenn das alles zusammenpasst, dann ist dieser Zweck erfüllt. Und wenn hier im Herzen das Motiv Liebe war, dann kommt hier natürlich auch Liebe heraus. Und es gibt hier keinen Konflikt. Ich habe hier zwei Fotos her von Gandhi und von Mutter Teresa. Mutter Teresa hat nicht nach irdischen Werten gestrebt. Die hat nicht Grundstücke gekauft für sich oder was weiß ich, sondern sie ist nach Indien gegangen, gar nicht einmal in ein katholisches Land, und sie hat gesehen, dort ist Hilfe nötig. Und das war sie, das war ihre Persönlichkeit. Ich glaube nicht, dass da einen großen Konflikt gegeben hat. Für die war das vollkommen klar. Sie hat einen Orden gegründet und hat gesehen, hier ist Hilfe notwendig, ich mache das. Ich mache mich frei dafür, was immer notwendig ist, und ich ziehe das durch. Kontrastfolie dazu, was ist, wenn im Herzen Zorn ist? Wenn das Motiv Rache ist, mit Eifersucht, mit Hass, mit all diesen Sachen geht es. Dann bringt natürlich die Sehnsucht, wenn das hier sitzt, ja, bringt das Sehnsucht den Verstand dazu, dass er diese Rache richtig findet. Stimmt? Es bringt das Gefühl dazu, dass es diese Rache schön findet. Wir kennen den Ausspruch, Rache ist süß. Ja, schon gehört? Und den Willen dazu, dass er diese Rache wichtig findet. Es sind immer diese drei Fragen, was ist richtig, schön und wichtig. Um diese drei Fragen geht es immer. Und wenn das geklärt ist, dann ist es überhaupt kein Problem, die Rache auszuführen. Dann ist hier die Einheit sozusagen gegeben, da ist kein Konflikt da, das ist alles motiviert, in die richtige Richtung gelenkt und da wird ausgeführt. Stimmt? Zweifel bestehen dann, wenn zwar das Gefühl sagt, ja, das war schön, ja, also, der hat mich jetzt so geärgert und ich möchte mich jetzt schon wirklich abreagieren und das war schon ganz super, ja, und das wäre auch wichtig, aber wenn der Verstand sagt, das ist nicht richtig, was passiert dann? Dann wagelt die ganze Sache. Da kommt die Unsicherheit hinein. Oder? Aber wenn da eine Sicherheit da ist, dann ist die erfüllte Rache überhaupt kein Problem. Ich habe hier das Symbol genommen, das ist Kain und Abel, das berühmte Bild von Albrecht Dürer. Der hat versucht, seine Probleme mit der Faust zu lösen. Und das hat sich wirklich die ganze Menschheitsgeschichte in einer gewissen Weise durchgezogen. Die von der Sehnsucht unseres Herzens geleiteten Gedanken, Gefühle und Taten bilden die Früchte des Geistes, die wir mitnehmen. Gute und schlechte. Ich habe nur jetzt diese zwei Kontrastfolien gemacht. Das geht natürlich mit allen Schattierungen, mit allen Sicherheiten und Unsicherheiten. Man ist nicht immer sicher, dann zögert man. Irgendwann überzeugt dann das Gefühl, den Verstand, dass es doch richtig ist und so weiter. Diese Kämpfe zu analysieren war super. Wäre eine ganz tolle Aufgabe. Die Bedeutung unserer Geisteshaltung zum Zeitpunkt des Todes. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Die Geisteshaltung eines Märtyrers und die eines Ermordeten, der Hass empfindet und Vergeltung sucht. Das ist ein Unterschied. Jesus hat uns gezeigt zum Beispiel, der ist wirklich verklagt worden bis zum Kreuz. Und eine seiner Größen war, dass er dort noch gesagt hat, Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn jemand anderer stirbt, weil er ermordet wird, es nicht versteht, dem ist die ganze Jugend weggenommen. Wie viele junge Männer zum Beispiel sind in Kriegen schon gestorben? Vielleicht eine junge Familie zu Hause gehabt, eine Frau oder eine Freundin, ja, ein werdendes Kind, was immer. Aus dem Leben gerissen und mit dieser Enttäuschung, wenn das jetzt, es kommt dann auf die Geisteshaltung zum Zeitpunkt des Todes an. Wenn ich dann verzeihen kann, dann kann ich mich damit frei machen. Wenn ich nicht verzeihen kann, dann bleibe ich da möglicherweise stecken. Ich komme von diesem Fleck nicht weg. Ich habe hier die Seite 178 aus diesem Buch da, den Wanderer im Lande der Geister, da ist ja seine Geschichte drinnen. Ich möchte sie nicht erzählen jetzt, aber es ist ein großer Unterschied in der Geisteshaltung. Die Märtyrer, die christlichen Märtyrer im Rom, die sind singend in den Tod gegangen. Und die singend in den Tod gehen konnten, die sich in ihr Schicksal gewöhnen, die haben sicher einen ganz anderen Einstieg gehabt, als die, die nicht verstehen konnten, die der Hass hier gebildet hat. Hass kann ein Gefängnis sein. Der Eintritt des Todes macht die guten Werke im Leben vorher nicht ungeschehen. Die guten Werke und das Erleben, das bleibt erhalten. aber sie sind nach dem Tod nicht nutzbar, solange Hass, Rache, Eifersucht zu überdecken. Ebenso macht er böse Werke nicht ungeschehen. Bereut aber jemand noch kurz vor seinem Ableben, so mag er in der nächsten Welt viel freier sein. Das ist der Punkt der Geisteshaltung zum Zeitpunkt des Todes. Bitte, wenn es soweit sein sollte, einmal nicht Hass mitnehmen, nicht Groll mitnehmen, nicht nachtragend sein oder was immer. Man hindert sich selber an seiner eigenen Freiheit. In dem Beispiel ist es da, da ist jemandem Frau und Kind genommen worden von einem Richter, der hat das nicht verstanden. Das war eine gute Familie, der hat das aber nicht verstanden. Er ist eingesperrt worden, ist dann zum Tod verurteilt worden und hat praktisch sterben müssen. Hat das nicht verstanden. Und dort konnte er nicht weiter, weil er das nicht verstanden hat und weil er einen Hass gehabt hat auf diesen Richter. Und eines hat er gewusst, der Richter kommt irgendwann einmal da vorbei. Und er war vollkommen gefangen. Das ist ein geistiges Gefängnis in dem Ding. Ja. Die Frau ist inzwischen gestorben, war in viel, viel höheren Regionen. Die konnte von oben gar nicht durch zu ihm, weil der so gefangen war. Und Denkmuster, Gefühle, alle diese Dinge können riesige Gefängnisse sein.